Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind heute in Köln bei der Digitalmesse Demexco und ich habe die außerordentliche Ehre, Boris Prozinski zu sprechen. Er ist verantwortlich für das Retail-Media-Geschäft beim Mediamarkt Saturn. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, danke Thorsten, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
So, da gucken wir mal, was wir so an Themen haben. Schießt du einfach mal los. Was bietet ihr im Retail? Retail Media ist ja das Buzzword schlechthin. Seit 5 Jahren. Manche haben es heute noch nicht auf dem Radar, aber es ist natürlich irre, was da kommt. Was bietet ihr da?
Unglaublich viel. Wir sind natürlich auch prädestiniert dafür, muss man sagen. Also als Mediamarkt Saturn. Wir haben tolle Daten, wir haben viele Daten, wir haben First-Party-Daten. Das ist ja die eine Seite, die Retail Media auch stark macht. Und das andere ist natürlich, wir haben die Kundennähe. Wir sind kurz vor dem Kaufabschluss mit dem Kunden. Die Kunden sind in Kauflaune, beschäftigen sich mit den Produkten. Das macht das Ganze unglaublich effizient. Und entsprechend, wenn du da fragst, was wir bieten, wir können entlang der ganzen Journey und auch entlang des ganzen Funnels, können wir mit dem Kunden interagieren.
Und da gehen wir jetzt gleich im Detail drauf ein. Vorher müssen wir noch eins klären, nämlich ihr seid sozusagen, also eure Zielgruppe sind die Brands, die eben nicht den direkten Kontakt haben. Ihr seid Händler, ihr habt den direkten Kundenkontakt und diese Brands sind natürlich überwiegend aus dem Produktbereich, den ihr habt. Oder geht's auch um Kaugummi und diverse andere Dinge?
Ja, sowohl als auch.
Fast Moving Consumer Goods, aber eher weniger, vermute ich mal.
So, ja, aber sowohl als auch. Aber hauptsächlich natürlich sprechen wir von endemischen Kunden, wirklich von den Partnern, die bei uns beim Mediamarkt, in den Läden, online ihre Produkte auch wirklich verkaufen, Consumer Electronics. Wir sind natürlich auch offen für nicht endemische Werbung, aber das spielt eine kleine und untergeordnete Rolle.
Genau. So, und diese Dinge, die also im Laden sind, da kann ich, wenn ich das als Brand möchte, schon am Eingang des Ladens irgendwas machen. Ich kann sogar Outdoor, Advert Digital Outdoor, kann ich auch noch buchen bei diversen Anbietern, damit eben die Wahrscheinlichkeit, dass gerade meine Produkte gekauft werden, dass sie steigt.
Genau, das ist das, was wir anbieten. Ein Partner, also ein Industriepartner für uns, die großen Marken aus dem Consumer Electronics, können sich natürlich mit unseren Mediaprodukten noch besser in Szene setzen. Und wir sind ja eine Plattform, wir haben uns auch vom klassischen Händler zu einer Plattform hin entwickelt, was auch bedeutet, wir haben auch einen gewissen Wettbewerb bei uns auf der Plattform. Ja, und mit Retail Media bieten wir einfach die Tools, um sich innerhalb dieses Wettbewerbs auch in Szene setzen zu können. Ganz klar, dort für Sichtbarkeit zu sorgen, für klaren Abverkauf zu sorgen und natürlich, und das ist ganz wichtig, diese Abkürzung zum Kunden zu finden. Also genau das, was du beschreibst. Wir haben den direkten Kundenkontakt. Wir sehen uns nicht als Türsteher, aber wir haben den direkten Kundenkontakt.
Bei euch sind die einfach, ja genau. Ja, und die haben ihr Geld, die haben ihr Portemonnaie in der Tasche, das ist das Interessante.
Genau, und die sind kurz vor dem Kaufabschluss. Die sind halt, wenn sich jemand einen Fernseher kauft, nehmen wir dieses Beispiel, oder eine andere hochwertige Investition tätigt, die meistens eher auch hoch im Vergleich zum Einkommen steht. Was macht man? Man geht nicht in den Laden und kauft sich den ganz schnell. Noch weniger kauft man sich den ganz schnell online. Sondern man beschäftigt sich lange Zeit damit. Da gibt es Interaktionen vorher, man recherchiert online, man schaut sich auch verschiedene Quellen an, man schaut sich Bewertungen an, Testberichte. Dann geht man auch mal in den Laden und möchte das Gerät vielleicht ausprobieren, um wirklich die Farbqualität, den Sound und so weiter zu sehen. Das heißt, das ist eine Journey. Das ist wirklich, Customer Journey ist ein großes Buzzword, ja, das kenne ich lange aus meinen Otto-Zeiten noch damals. Aber das ist wirklich eine lange Journey. Und entlang dieser Journey wird die Kaufentscheidung vorbereitet und dann auch gefällt für jeden einzelnen Nutzer. Und umso komplexer das Produkt ist, umso komplexer ist natürlich auch die Journey. Und entlang dieser Journey können wir halt helfen, dass die Marke, die am Ende auch wirklich den Verkauf tätigen möchte, sich halt gut in Szene setzen kann, die Vorteile ihrer Produkte über guten Content darstellen kann, auch ganz konkret, dann wenn es tiefer in den Funnel reingeht, die Kaufentscheidung enger wird, man sich schon für ein gewisses Produktportfolio vorentschieden hat, da sich auch nochmal klar auch mit wirklich Details aus den Produkten hinstellen und definieren kann, sagen, dafür stehe ich, ja, und das macht uns auch besser als die anderen dort hinten. Und genau das bieten wir an und das unterstützen wir auch ganz klar mit unseren Daten.
Gehen wir mal ganz, weil du gerade sagst Daten, gehen wir ganz oben in Upper Funnel. Die Anregung zum Kauf kommt ja hoffentlich auch noch aus klassischen Medien, also von Publishern, wo ich irgendwas lese, aber in den meisten Fällen wahrscheinlich aus dem Social Web. Das heißt, wie schafft ihr Datenkonnektoren, dass ich Intent-Daten schon verwenden kann?
Das ist eine sehr gute und super spannende Frage. Wir sprechen ja auch gerne von dem Reverse Funnel. Gut, ich bin derjenige, der bei uns für die Produkte, die Strategie verantwortlich ist. Ich habe da natürlich auch trage mir eine große Komplexität mit mir rum. Aber natürlich kann man über Big Data und das ganze Wissen, was wir auch über den einzelnen Abverkauf, wir sehen ja jede Sache, die passiert. Natürlich kann man dann halt auch den Funnel rückwärtsgehend aufbauen, um dann halt auch eine klassische Marke sagt, ich habe die in die Zielgruppe, ich muss jetzt gerade im Upper Funnel diese Zielgruppe so und so anspielen und dann läuft das Ganze durch den Funnel durch. Das ist schon gut, ne? Nach Zielgruppen auszusteuern, ein bisschen enger zu sein, die Relevanz zu erhöhen. Wir als Retail-Media-Plattform können und werden in Zukunft das noch besser können, natürlich den Funnel von unten schon mal aufbauen, weil wir ja prognostizieren können, wer wahrscheinlich den Kaufabschluss tätigen wird und damit die einzelnen Stufen in dem Funnel rückwirkend von unten nach oben aufbauen, um darüber hinaus dann oder dadurch die Zielgruppe für auch wirklich Upper Funnel Branding Werbung zu definieren und den Funnel halt möglichst effizient zu füllen, auf dass der Funnel nicht unbedingt so aussieht, sondern vielleicht eher so, also breiter, das dem Audiogerät gerecht zu machen.
Okay. Und da sind die Player, mit denen ihr zusammenarbeitet oder die Player, mit denen die Brands zusammenarbeiten, dann Mediaagenturen, die das Ganze koordinieren, sodass eben koordinierte Kampagnen entstehen, wo eben auch die Datenströme dann also in die eine Richtung wie auch in die andere Richtung genutzt werden.
Ja, definitiv. Also Mediaagenturen spielen für uns eine wichtige Rolle als Partner. Ja, auch als Enabler mit hoher Kompetenz, definitiv. Wir haben aber auch, und das hängt stark einfach von den Partnern ab, auch Direktverkauf, direkten Kontakt mit unseren Industriepartnern, also wirklich mit den Marken selber. Und das hängt von der Situation ab und auch ganz simpel, was sich der Partner wünscht und auch was dort die Kompetenzen und Fähigkeiten sind. Aber was wichtig ist, ohne dort zu lengthy zu sein, ist die Partnerschaft an sich. Ne? Am Ende ist das eine enge Zusammenarbeit zwischen der Marke, der Agentur und uns, um auch wirklich die Wünsche zu berücksichtigen und genau diesen Funnel auch zu gestalten und die richtigen Daten mit einzubeziehen.
Und dazu müssen wir Daten datenschutzkonform austauschen. Wir hatten früher die Third-Party-Cookies, also die haben wir immer noch, aber nicht mehr in dem Maße wie bisher. Das heißt, da gibt es jetzt verschiedene, es gibt ID-Lösungen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, um dann eben auch eine Konsistenz hinzubekommen. Was habt ihr da für Erfahrungen? Was unterstützt ihr? Was ist häufig?
Na, erst einmal muss ich mit einem Lächeln sagen, dass uns natürlich die DSGVO, also die neue Variante des Datenschutzes, nennen wir es so, die spielt uns ja in die Karten. Weil wir haben ja nicht nur Cookie-Daten, wir haben die First-Party-Daten. Ja. Wir haben wirklich DSGVO-konforme Daten in großer Reichweite. Wir haben ein Loyalty-Programm mit über 50 Millionen Teilnehmern. Über 50 Millionen Teilnehmer, ne, die uns nicht nur die Einwilligung geben, sondern sich auch darüber freuen, wenn wir ihnen spezifische Angebote machen. Das sind wertvolle Daten. Und das ist auch das, was uns unter anderem ausmacht, dass wir groß genug sind. Ganz wichtig, man muss auch groß genug sein, um eine relevante Menge an First-Party-Data zu haben, die man dann wiederum in sicheren Ökosystemen einsetzen kann. Das ist erstmal unsere Grundlage. Also lange weg vom Cookie. Natürlich gibt's den noch, den First-Party-Cookie aber die First-Party-Data online wie offline und auch ganz wichtig bei uns in der Verbindung Omni-Channel. Wir verkaufen ja 75% in unseren Märkten, Brick and Mortar. Ja. Natürlich ist das die Journey und natürlich bringen wir die im Hintergrund zusammen und das ist das Backbone für all das, was wir machen. Alles DSGVO-konform und alles aktivierbar. Und Dann haben wir natürlich die ganze Palette an Aktivierungsmöglichkeiten, ja, von dem Cleanroom, um Daten sicher zu aktivieren, ohne dass sie verschwinden können, ja, bis hin natürlich zur Zusammenarbeit mit den großen Ökosystemen im digitalen Bereich.
Genau, Data Cleanroom, dieses Stichwort noch, weil das ist ja jetzt eine Möglichkeit, um dann eben auch eine Schnittstelle zu schaffen nach außen, die eben sauber ist, ohne dass Personendaten, und das ist eben der wichtigste Punkt, ohne dass Personendaten dann auch übertragen werden. Das ist ja die Herausforderung, die man lösen muss. Und da habt ihr auch Erfahrungen mit und positive Erfahrungen.
Natürlich. Das ist ja einerseits eine gute Lösung und auch eine notwendige Lösung. Die haben gar nicht mehr so Neues, auch wenn alle jetzt da besprechen. Am Ende ist das eine neutrale Einheit, mit der man eine neutrale Trusted Entity, mit der man zusammenarbeitet, die sicherstellt, dass das nicht rausgeht. Das sind viele Codierungsmechanismen, die dahinter stehen. Und das ist natürlich die grundsätzliche Basis, um halt einerseits unsere Datensicherheit zu gewährleisten und auf der anderen Seite natürlich auch den Datenschutz zu gewährleisten.
Und das ist ja euer Asset. Also das muss man auch mal ganz klar sagen. Ihr seid zwei Dinge. Ihr seid einerseits ein Elektronikhändler. Ihr seid andererseits aber auch eine starke deutsche Brand, wo ich mich drauf verlassen kann. Und das muss ich heute einfach, dass da nie irgendwie Unfug passiert, sondern dass ich mich 100% darauf verlassen kann, dass genauso wie die Produktqualität eurer Produkte, die ihr verkauft, stimmt, genauso stimmt es auch, dass ich mich darauf verlassen kann auf Datenschutz. Und jetzt muss ich mal eine neugierige Frage stellen. Also wenn ich jetzt in dem Loyalty-Programm drin bin, ich muss das einfach mal selbst machen, im Eigenversuch ausprobieren, wenn ich drin bin, dann oder auch auf der Website bin und ich sage, ja, tracken, ja, Cookies, alles in Ordnung. Online ist ganz klar, dass ihr guckt, wo für welche Produkte interessiert er sich, wie lange bleibt er da, wie lange dort und so weiter. Aber offline war das bisher nie möglich. Und soweit ich weiß, gab es zumindest mal die ersten Ansätze, dass ihr im Laden dann tracken kommt. Das war diese Bluetooth-Dinger, diese Beacons.
Die Beacons.
Und da habt ihr ausprobiert. Ja. Da wart ihr einer der ersten Use Cases, die gesagt haben, wir probieren es mal aus. Was sind da eure Erfahrungen? Macht ihr das immer noch, dass ihr könnt heute mit WLAN-Steuerung und so weiter machen, dass ihr gucken könnt, wie lange ich in dem Regal oder in jenem Regal bin? Macht ihr das noch? Funktioniert das einigermaßen?
Wir testen da natürlich viel. Wir verbinden das nicht aus Datenschutzgründen mit den First-Party-Daten. Ganz
links. So. Ach so.
Das ist wahrhaft ein Knackpunkt, der für uns im Raum steht. Die Verbindung dieser Beacons mit First-Party-Daten ist in Deutschland eine ganz schwierige Geschichte.
Aber wenn ihr eine Einwilligung habt, dann dürft ihr alles. Und wenn ihr mein Vertrauen habt, wenn ihr mein Vertrauen habt, dann gebe ich euch auch die Einwilligung.
Das ist richtig. Wenn du nachher aber fragst, was wir heute machen, dann verbinden wir diese beiden Welten noch nicht.
Ja.
Wir verstehen, wie ein Laden funktioniert.
Genau.
Wir verstehen, wie sich Menschen dort bewegen, deren Interessen sind.
Und das alleine ist ja schon Gold wert. Das ist ja alleine schon der Punkt, wo ihr sagt, also vor einem Monat war in der Abteilung noch nicht so viel los und jetzt ist da sehr viel los.
Genau. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich, und damit arbeiten wir auch ganz konkret, dann die Abverkaufsdaten auch im Laden. Und die können wir natürlich wiederum über das Loyalty-Programm, wenn denn die Einwilligung da ist, die verbinden wir
dann
ganz konkret.
Ja, klar.
Das heißt, nicht mit den Beacons, das ist noch ein schwieriges Feld, was ich aber unglaublich spannend finde, weil da ist auch ganz viel Mehrwert für den Kunden mit bei, was aber auch in Deutschland einfach schwer zu kommunizieren ist. Was wir aber ganz konkret natürlich machen, wir erheben die Daten auch an der Kasse über das Loyalty-Programm, da wo es geht, und die verbinden wir ganz konkret in die Journey rein. Weil viele Kunden kaufen bei uns, interessieren sich online, recherchieren online, kaufen aber offline wirklich im Laden. Würden wir den Kauf nicht mit einbeziehen in die Gedanken, würden wir was ganz Wesentliches verpassen. Denn was macht ja einen großen Unterschied, ob man sich, ich nehme mal diese Uhr zum Beispiel, das ist eine Apple Watch, die habe ich mir irgendwann gekauft. Ich brauche nicht mehr Werbung für diese Apple Watch bekommen. Ich habe ja eine. Zwei, drei brauche ich nicht. Was ich aber gebrauchen kann als nächstes, und das handeln wir von Daten ab. Ich brauche zum Beispiel ein spannendes, schönes Armband.
Eben.
Und dann werden die Empfehlungen für den Kunden auch wirklich relevant. Und wenn sie relevant werden, dann steigt auch die Effizienz der Werbung, weil dann wird das als positiv empfunden und dann kann der Kunde auch gut darauf reagieren. Und das ist die Kunst, die wir alle mit wirklich mit Daten erreichen müssen. Das eine ist die technische Strecke und dann aber ganz viel wirklich Interpretation, um die Kunden, die Customer Experience wirklich zu erhöhen. Das ist noch ein geflügeltes Wort, aber da steckt ganz viel dahinter, weil der Kunde braucht nicht noch eine iWatch, wenn er sich schon eine gekauft hat. Was der braucht, ist zum Beispiel ein Armband. Und das herauszufinden, das zu verstehen und dann einen hohen Wert für den Kunden umzusetzen, das ist die Herausforderung, auch das, wo wir, glaube ich, schon ganz gut sind.
Boris, du hast am Anfang gefragt, was ich für Fragen stelle. Die kommen immer spontan. Jetzt stelle ich eine ganz verrückte Frage.
Bitte.
Kannst du dir vorstellen, was ich mir vorstellen könnte, dass ich in einen Laden reinkomme und vor einem Gerät stehe und das Gerät sagt, kann auch mein Handy sein, ist ja egal. Und das Gerät sagt mir, ich sag, pass auf, ich bin jetzt gerade hier, hast du ein paar Vorschläge für mich? Ja, ja, pass auf, komm mal mit nach hinten und ich zeig dir mal das und dann sagt mir das, dann macht mir das Gerät eine geile Tour, auf solchen Messen wie hier gibt's das, eine geile Tour und sagt, wir gehen mal da lang, wir gehen mal dort lang, jetzt gehen wir mal da lang und komm mal mit, ich zeig dir noch das und ich sag, hey, geil, danke schön. Aber du kannst natürlich auch messen, wo war ich ein bisschen länger, wo war mein Interesse. Und jetzt kommt die Frage, die du vielleicht doch beantwortest. Das ist Zukunftsgeschwätz, das ist keine Frage. Aber jetzt kommt die Frage. Und zwar, ihr messt, also ihr könnt messen, anonym eben, also datenschutzkonform, wie lange die Besucher in der Abteilung waren, in einer Quartal oder Monat oder was auch immer, wie lange da. Und dann könnt ihr messen, wie viel verkauft wurde aus dieser Abteilung und ihr könnt messen, dass plötzlich ein Monat kommt, wo ganz viele Leute in der Abteilung sind, aber da kommt nicht genug Umsatz, da scheint Interesse zu sein, irgendein Hebel, irgendwas ist da und das muss man jetzt rausfinden. Habt ihr solche Daten, macht ihr sowas, könnt ihr das? Also die Conversion-Rate von der Besucherzeit da, also von der Interesse, ich muss mich mal vorher informieren im Regal und bis ich dann an der Kasse mit den Produkten bin.
Natürlich fahren wir solche Auswertungen. Super. Selbstverständlich, um auch die Märkte auch zu optimieren.
Genau. Ja, genau.
Also ich denke, jeder kennt das. Ich persönlich kenne das sehr stark. Ich gehe in einen Laden rein und ich finde mich nicht zurecht.
Ja, genau.
Das ist bei mir immer so. Einzelhändler oder bei uns bei Mediamarkt. Das ist, meine Frau findet sich gut zurecht. Ich tue das kategorisch nicht.
Beruhigt.
Ich brauche, und dann möchte ich zu einem Punkt kommen, weil wir machen sowas schon. Wir machen auch wirklich persönliche Customer Experience. Ne? Bei uns nennt sich das jetzt Personalized Services. Das ist eine Sache, die starten wir jetzt. Das hat noch nicht so viel mit Maschinen zu tun, aber das hat was mit Menschen zu tun, die einen vorne am Markt abholen und einen dann durch den Laden durchbegleiten. Ne? Das heißt, Mitarbeiter empfangen einen am Anfang und geleiten einen direkt dorthin.
Dafür habt ihr Personal?
Das ist ein ganz wichtiges Projekt, was wir gerade fahren. Und gerade aufbauen, ja, noch nicht ganz flächendeckend, das noch nicht, um dort wirklich die Customer Experience auch ganz ernst nehmen, besser zu machen. Und das machen wir mit Menschen, das werden wir auch weiterhin mit Menschen machen. Ich kann mir aber vorstellen, und deswegen ist deine Frage gar nicht so viel Zukunftsgeschwätz, sondern schon baldige Realität bei uns. Natürlich werden wir das auch mit Daten stützen, weil diese Mitarbeiter, die haben auch elektronische Unterstützung, beispielsweise unsere eigene App für Mitarbeiter, dass die sich selber im Laden zurechtfinden, wissen, welche Artikel vorrätig sind, welcher Fachberater wo gerade beschäftigt ist. Das muss ja zusammenpassen, um am Ende wirklich eine gute Experience zu machen. Weil der gute Wille hilft ja nicht nur, man muss ja auch die Fähigkeiten haben, es dann weiterzubauen. Und da kann ich mir unglaublich viele Dinge vorstellen, ja, von rein virtuellen Welten, die man sich überlegen kann. Es geht schon fast wieder in den Metaverse-Gedanken. Und man kann ja einen Shop auch nachbauen. Und dann hat der Kunde eine Experience wie im Laden, ist aber im Zweifel online. Und man kann sich auch Dinge vorstellen, das ist aber wirklich Zukunftsmusik, dass jemand auch virtuell über Augmented Reality durch den Laden durchgeleitet wird. Und dann vielleicht weitergehende Informationen zu Artikeln, steht dann vor den Airfryern. Sehr, sehr aktuell. Akutes Beispiel für mich. Ich möchte mir gerne einen Airfryer kaufen. Ich weiß nicht, welchen. Dann stehe ich davor, kein Mitarbeiter in Sicht, weil die haben zufälligerweise am Samstag auch noch was anderes zu tun. Also ich stehe vor der Airfryer. 20 Geräte nebeneinander, alle sehen sie toll aus. Und dann könnte man sich über Augmented Reality, über ein Device, übers Handy, über einen Connector zu dem Gerät auch weitergehende Informationen halt anschauen.
Okay.
Um damit auch wiederum die ganze Kundenbetreuung, das Erlebnis und auch die Kaufentscheidung zu verbessern und zu vereinfachen.
Und super.
Da gibt es unglaublich spannende Sachen. Auch ja, ja. Alles basiert ja, ja. auf Daten.
Aber da seid ihr nach wie vor, also ich habe es erlebt seit 10 Jahren, dass ihr immer irgendwie ausprobiert, Neues ausprobiert und die Nase immer verdammt weit vorne habt. Jetzt die Frage an den Menschen, der mich dann berät und der hat auch personenbezogene Informationen von mir oder kann on the fly die Permission von mir bekommen, dass er Zugriff darauf bekommt oder habt ihr aus Sicherheitsgründen nicht? Ich weiß inzwischen von Unternehmen, die in die Türkei gehen, weil sie dort Dinge ausprobieren können, weil es datenschutzrechtlich anders ist, da kriegen die Verkäufer was eingeflüstert hier über ein Mikro. Personenbezogene Daten, was in Deutschland ein absolutes No-Go wäre, aber nachweislich zu mehr Servicezufriedenheit führt. Und da müssen wir eben auch, ich meine, hier der BVDW macht's vor, der Dirk Freitag versucht da in Berlin auch zu lobbyen, dass Datenschutz nicht nur negativ gesehen wird, sondern als wahnsinnige Chance, wenn man offen das anspricht und sagt, wir nutzen eure Daten und das ist für euch von Vorteil.
Ist unglaublich wichtig, weil am Ende man muss den richtigen, um das ganz offen zu sagen, man muss den richtigen, und nicht nur als aus der Mediamarkt-Sicht zu antworten, sondern auch aus der persönlichen Sicht. Daten sind Gold. Ja. Und man muss damit sehr sorgsam umgehen und das ist natürlich an vielen Stellen auch ein Balanceakt, weil da prallen verschiedene Interessen aufeinander. Was aber ganz wichtig ist, und das begrüße ich auch wirklich sehr mit der aktuellen Entwicklung im Datenschutz, dass Daten wieder stärker wirklich in den Hoheitsbereich des Menschen gehen. Weil da gehören sie hin. Mhm. Ich als Person sollte Herr meiner Daten sein. Mhm. Ja, und da, wo es Sinn macht, werde ich es persönlich sehr begrüßen, dass ich personalisierte Empfehlungen kriege, man besser auf mich eingehen kann und so weiter. Ich sehe das ja allein in Social Media. Da macht das jeder ganz natürlich und keiner bekommt das mit, dass da ganz viele Daten dahinter stecken. Aber natürlich möchte das eigentlich jeder Mensch. Was kein Mensch möchte, ist, dass diese Daten missbraucht werden, dass die weitergegeben werden, dass dort unkontrollierte Dinge geschehen. Und genau die Gratwanderung muss mit einem ganz klaren Interesse für den Kunden gemeistert werden. Und das wiederum klappt gut basierend auf First-Party-Daten. Deswegen begrüße ich das auch wirklich sehr, dass dieser Third-Party-Cookie der lange Zeit auch viel ermöglicht hat, aber
eben genau, ja, genau, das muss man auch ganz klar sagen. Also da wurde Schindluder getrieben von einzelnen Akteuren und die haben das Ganze an die Wand gefahren, um es mal so zu sagen.
Und mit First Party Data gibt es und den Cleanrooms und den Technologien, die jetzt kommen, aber auch den klaren Opt-in-Verfahren gibt es ganz klare Möglichkeiten, wie man wirklich diese Daten bestmöglich auch für den Kunden einsetzen kann, damit auch seinem Geschäft was Gutes tut, weil am Ende möchte ich glückliche Kunden haben. Weil glückliche Kunden werden bei mir was kaufen. Ein unglücklicher Kunde wird bei mir nichts kaufen. Das heißt, ich muss etwas für meinen Kunden tun. Und der Kunde muss immer im Zentrum für uns stehen. Auch bei Retail Media, natürlich. Ne? Manchmal gar nicht so einfach, die Welten zusammenzubringen. Aber das ist eine goldene Regel. Ne? Das muss sein, nur dann kann man erfolgreich sein. Davon bin ich persönlich überzeugt.
Es fällt mir jetzt schwer, die Frage zu stellen, gibt es noch etwas, was wir nicht gesagt haben? Wir haben das meiste nicht gesagt, nämlich was für wunderbare Angebote ihr im Retail-Media habt und so weiter. Aber ich glaube, aus dem Gesamtzusammenhang ist schon klar, wenn es irgendwas gibt, das man anbieten kann, dann bietet ihr das an. Aber vielleicht noch ein paar Punkte zum Abschluss von dir.
Ja, sehr, sehr gerne. Weil wir sind auch wirklich stolz drauf, was wir in den letzten 4 Jahren, solange wir das Geschäft aufgebaut haben, auch ermöglicht haben. Denn wir haben es geschafft, eins der ersten echten Omnichannel-Geschäfte für Retail Media an Omnichannel-Angebote über die ganze Journey, also die ganze Omnichannel online, in App, an die ganzen digitalen Kanäle bis hin in den Laden, das miteinander zu verknüpfen und ein ganzes Angebot zu haben. Und auf der anderen Seite, ich sehe das immer so als eine Matrix, die Journey komplett abzubilden und damit dem Kunden überall bestmöglich auch beraten zu können und das natürlich auch aus der Markensicht wiederum beeinflussen zu können. Bin ich wirklich stolz drauf. Weil was man bei uns klar buchen kann, ja, sind die Sachen On-Site, SPA, die Sponsored Product Ads, die SPA, Display Ads, Videowerbung, aber halt auch, wir haben 40.000 In-Store-Screens, große Screens, größer als 65 Zoll, die man bespielen kann. Das ist eine gigantische Reichweite in Store. Und die können wir wiederum connecten in der Journey an die anderen Sachen. Da sind wir schon sehr stolz drauf.
Noch eine Detailfrage, ja, und dann müssen wir irgendwie mal zum runden Abschluss kommen. Eine Detailfrage. Wie ist das Wachstum der Quadratmeter Screenfläche von Jahr zu Jahr? Ich glaube, die ist zweistellig bei euch oder sollte sein. Das immer mehr, also das ist ein Asset, das ist eine Informationsquelle, diese ganzen Screens, die man da aufbaut, und die funktionieren auch sehr gut.
Die Zahl würde ich nicht nennen.
Okay.
Aber
sie wächst.
Sie wächst, ja, und sie wird vor allem schlauer. Das genau. Ist ganz wichtig. Sie wird ganz vor allem schlauer,
klar.
Damit auch runder das Ganze. Und passt sich dann wunderbar in die Journey hinein.
Wo geht die Reise hin?
Das ist eine spannende Frage. Und wo geht die Reise hin? Ich denke, auf der einen Seite wird Retail Media wirklich Teil von allen Mediaplänen werden. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Ja, also ist es noch nicht ganz so flächendeckend der Fall. Leider, weil es eine der effizientesten Mediengattungen, die es gibt, deswegen wächst es ja auch so schnell. Wir haben viel über Daten gesprochen, die sind der Enabler dafür, aber Retail Media wächst stark, weil es einfach effizient und messbar ist. Das ist die eine Dimension. Es wird einfach flächendeckend in der Mediaplanung mit berücksichtigt sein. Ich glaube, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, das ganze Thema Reverse Funnel wird viel stärker kommen. Dass man wirklich den ganzen Marketing-Funnel von unten denkt und aufbaut. Natürlich machen wir das in Ansätzen jetzt und auch nicht schlecht. Ich glaube, das werden wir in der Lage sein, viel, viel besser zu machen, wenn du nach einer Zukunftsperspektive fragst. Und drittens denke ich, dass es uns immer stärker gelingen wird. Natürlich machen wir das alles, ja, aber da ist viel Potenzial drin, alle Silos, ja, alle verschiedenen Mediagattungen, die wir im Retail Media anbieten, wirklich aus einer Hand und aus einem Datenpool konkret zu bedienen und wirklich eine Journey mit der ganzen Messbarkeit der Werbewirkung aus einer Hand anzubieten. Ich glaube, das sind die drei wesentlichen Dinge, die die Zukunft machen werden. Alles in den Mediaplan konkret aus einer Hand steuern mit einem Data Backbone dahinter und den Reverse Funnel richtig aufbauen. Daran sehe ich die Zukunft von Retail Media in den nächsten Jahren.
Wunderbares Schlusswort, Boris. Herzlichen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Der nächste Termin wartet schon auf dich. Dankeschön.
Danke dir.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.